Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Wenn ich nur an Gähnen denke, muss ich sofort gähnen. Woran das wohl liegen mag? Nicht genug Sauerstoff? Gelangweilt bin ich gerade auf gar keinen Fall. Denke ich an Atmen, dann schnaufe ich sofort tief durch. Und beim Lachen, beim Lachen habe ich sofort ein Lächeln im Gesicht und muss lachen. Was Gähnen, Atmen und Lachen miteinander zu tun haben, das kann ich gleich Peter Kubasch fragen, den Experten für die Verbindung dieser drei Bereiche. Er hat Bücher geschrieben mit den Titeln Die Kunst des Gähnens und Lachen verbindet. Gähnen kann so genüsslich sein. Und doch entschuldigen wir uns meistens verschämt dafür. Seit der Lektüre von Peters Buch Gähnen ermuntere ich inzwischen Menschen dazu, ihr Gähnen nicht zu unterdrücken, sondern ausgiebig zu gähnen, denn es hat für uns wohltuende Wirkungen. Gerne sage ich auch, ein wunderbarer Kollege hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Lachen verbindet gibt es inzwischen in zweiter Auflage. Peter hat in der neuen Auflage die geniale Idee umgesetzt, von etlichen KollegInnen Artikel mit ihrem Schwerpunktthema aufzunehmen. Auch von mir ist ein Artikel dabei, Lachen und Weinen. Ich freue mich sehr, nun Peter Kubasch in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Lieber Peter, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren HörerInnen erst einmal vor.
Das mache ich gerne. Herzlichen Dank, liebe Silvia, für die Vorstellung von dir und für die Einladung. Ich bin Schleswig-Holsteiner und lebe schon trotzdem die Hälfte meines Lebens in Österreich. Ich habe in Kiel Sport und Musik studiert. Dann hat es mich nach Salzburg ins Mozarteum verschlagen. Dort habe ich Musik und Tanz studiert. Und parallel dazu habe ich eine leibtherapeutische Ausbildung gemacht, in der die Atemtherapie von Ilse Mittendorf ein zentraler Teil war. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann noch eine atemtherapeutische und psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe. So bin ich dann immer mehr aus der Kunst und in der Pädagogik in die Körperarbeit und in die Therapie gekommen. Und jetzt, wo ich diesen herrlichen Zustand des Pensionsalters erreicht habe, kümmere ich mich vor allem um die Sachen, die so ein bisschen randständig sind, wie Gähnen zum Beispiel, weil die mir sehr viel Spaß machen und weil sie für die Gesundheit große Bedeutung haben.
Ja, wunderbar. Also dein Lebenslauf finde ich so faszinierend, was du alles gemacht hast und machst und was du ja auch alles in dir mitträgst und was überall reinfließt. Ich habe dich ja schon mehrfach erlebt, das ist so wunderbar, deine Lebendigkeit mit all dem, was du zusammenbringst. Und ich finde es spannend, dass du dich jetzt gerade mit so Grenzbereichen beschäftigst, die ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, wofür man sich schämt, wo man schnell die Hand vor den Mund macht, sei es jetzt gähnen, sei es jetzt lachen, ne? Schnell die Hand vor den Mund. Ja, du hast schon gesagt, dass dich das Thema begeistert. Was findest du jetzt so faszinierend am Thema Gähnen? Und du hast ja sogar ein spezielles Training, ein Chasmo-Training entwickelt. Was versteckt sich dahinter?
Ja, das Chasmologie ist die Erforschung des Genens. Ungefähr 2010 gab es den ersten Weltkongress zur Forschung des Genens und der Begriff wurde damals bekannt, Chasmologie oder Kosmologie, die Wissenschaft von Genen. Und ich bin ja vor allem auch Praktiker. Ich habe dann eben das Chasmo-Training. Das klingt ein bisschen fundierter, als wenn man Gentraining sagt, aber im Grunde genommen ist es ein Gentraining, weil es mir daran liegt, das Genen in die Praxis zu bringen. Ja, und worum geht es da? Genen ist der allernatürlichste Atemreflex, den wir haben. Wir atmen tief ein. Du hast das wunderbar vorgemacht.
Oh, ich gähne schon gleich
Ja,
mit. Das
steckt
steckt sofort an, das ist
gleich an.
phänomenal.
Ja, genau. Ja. Und wir atmen tief ein, wir atmen lange aus. Und das ist einfach etwas, was wir von Natur aus bekommen haben. Und diese Dinge, die so einfach ein bisschen diskriminiert werden oder die man auch in der Sozialisation ablehnt, sind doch lebenswichtig und sehr genussvoll und sehr vitalisierend. Und das möchte ich durch das Kasmo-Training bekannt machen.
Ja, aber du hast gerade so sagst, mit diesem ursprünglich habe ich drolligerweise auf einmal zwei Bilder so vor meinem inneren Auge. Und zwar so genüsslich gähnende Babys. Das sieht ja immer so witzig aus. Ne? Da spielt sich ja so viel im Gesicht ab, dass da kann man ja mal richtig zugucken. Und was ja auch gerne so fotografiert wird, sind Katzen, ne? Wenn die so ihren Maul ganz weit aufreißen und auch ganz genüsslich dabei aussehen. Witzig, die beiden Bilder habe ich gerade im Kopf. Das ist ja auch
Ja,
wirklich so ein Instinkt offensichtlich, ne?
das ist ein Instinkt oder ein reflexartiger Vorgang. Und bei Kindern und bei Babys finden wir das alles süß und wie schön. Und dann kommt irgendwie die Sozialisation, Hand vom Mund, bist du müde, bist du schläfrig und so weiter. Dann kommen diese ganzen Zuschreibungen, die das uns als im Erwachsenenwerden abgewöhnt. Dabei muss man ja sagen, dass ja nicht nur Babys gähnen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern Babys gehen schon pränatal. Ab der 12. Woche gibt es schon diese Reflexe. Da muss man sich ja fragen, langweilt sich das Baby in Utero schon oder ist es schlecht
Haha.
erzogen? Das kann ja wohl nicht sein. Das sind ganz natürliche Reflexe, die heute noch gar nicht erforscht sind. Ich als Hermeneutiker, der das deutet, würde sagen, ja, es ist doch logisch, wenn der Kiefer sich ausbildet, und die Lunge sich ausbildet, auch wenn da noch keine Luft rauskommt. Und wenn die neuronalen Zentren fürs Gehen sich ausbilden, die werden natürlich schon vor der Geburt erprobt, sodass, wenn das Baby dann auf die Welt kommt, es bereits kann. Also es sind ganz frühe natürliche Reflexe. Und bei Babys kann man das wunderbar beobachten. Und bei Tieren, und zwar nicht nur bei Katzen, bei allen Tieren gibt es wunderbare Fotos auch von Vögeln und von Reptilien. Die gähnen, weil ihr Körper einfach sagt, ich brauche das jetzt.
Ja, spannend, spannend. Also gerade mit dem Baby im Uterus, das finde ich ja interessant, aber völlig logisch, ne? Auch das will ja ausgeprägt werden.
Ja,
Ja,
so ist es.
genau. Ja, spannend. Ja, danke dafür. Ja,
Gerne.
Peter, wann genau gehen wir denn nun eigentlich? Und was sind die Auslöser für unser Gehen? Das Klassische heißt ja immer, oh, gelangweilt, oh, vielleicht Sauerstoffmangel, Fenster auf. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr hinter, oder?
Ja, da steckt sehr viel mehr hinter. Deshalb habe ich ja auch, bevor ich das Buch schrieb, mich ausgiebig mit der Forschung und der Theorie beschäftigt, auch wenn sie mich nicht zu endgültigen Erklärungsmodellen und wissenschaftlichen Lösungen geführt hat. Aber einige Dinge sind doch interessant, warum gähnen wir eigentlich, was sind die Anlässe? Das eine habe ich ja schon gesagt, bei Babys, pränatal, das ist ein ganz natürlicher Reflex, der zu unserer Natur und zu der Natur von anderen Lebewesen, Säugetieren dazugehört, ist ein Teil unserer Vitalität. Wenn man ganz ans Lebensende schaut, ja, zum Beispiel wenn Leute in Sterbeprozessen sind oder wenn Menschen einen Unfall hatten und nicht rechtzeitig versorgt werden und eine gewisse Blutleere kommt, dann gibt es sowas Ähnliches wie Gähnen, nämlich den sogenannten Schnappatmen, wo der Körper versucht, irgendwie zu Sauerstoff zu kommen, zu überleben. Also das ist mal das Spektrum. Von ganz früh bis ganz spät ist es ein Teil unserer Vitalität, weil es einfach damit zu tun hat, dass wir unsere biochemischen Prozesse, Sauerstoff, aufnehmen, Stickstoff abführen mit den Genen dieser besonderen Atemform verbunden sind. Und dann gibt es natürlich jede Menge Theorien. Die älteste ist die von Hippokrates, also schon 2500 Jahre alt, die sogenannte Sauerstofftheorie. Die ist inzwischen widerlegt worden, aber ich glaube der Wissenschaft nicht, weil die Wissenschaft immer nur das erforscht, was sie momentan erforscht kann. Ich bin ziemlich sicher, dass es schon mit Sauerstoff zu tun hat, aber vielleicht auch mit der Temperatur im Körper und vor allem auch, was, glaube ich, noch nicht erforscht wurde, ist, dass, wenn der Genreflex kommt, in der Lunge wahrscheinlich die Dehnungsrezeptoren reagieren. Ja, also wenn ein Mensch lange zusammengesunken am Computer sitzt oder in warmer Luft, dann ist das wie ein Notschrei der Lunge und des Körpers zu sagen, Mensch, jetzt mach mal wieder Platz, beweg dich, lüfte mich, sagt die Lunge. Ja, das ist, ob da nun Sauerstoffmangel ist oder Bewegungsmangel, es ist nicht so genau geklärt bis jetzt. Und dann gibt es die sogenannte Temperaturtheorie, die sehr bezweifelt wird, dass das ein Kühlmechanismus ist fürs Gehirn. Dann gibt es aber etwas, was sehr richtig ist, dass wir in bestimmten Situationen, wo wir unter hoher Anspannung stehen, ja, ein Fallschirmspringer vorm Absprung, Nina Hagen vor dem Auftritt auf der Bühne gähnt angeblich immer, um sich einzustimmen, weil sie viel Stress hat und in guter Verfassung sein will. Aber auch wenn der Stress nachlässt, wenn die Entspannungsphase kommt, reagiert der Körper mit Genreflexen.
Also was ich auch so schon oft gespürt habe, wo du das gerade sagst mit Nina Hagen, bevor man spricht, dass wirklich so der Halsbereich sich auch entspannt, ne? Weil du hast ja eben auch schon Kiefergelenke angesprochen. Beim Gähnen, das ist ja irre, wie weit man den Mund dann auch aufreißt, kann man ja fast sagen, ne? Und das geht ja über die Kiefergelenke, das heißt, die lösen sich auch. Bei den meisten Menschen ist da ja unglaublich viel Spannung. Unsere Kaumuskulatur ist ja auch die kräftigste Muskulatur, die wir haben. So klein wie sie ist, gilt sie als kräftigste Muskulatur. Und da ist ja ganz viel Spannung drin. Und das geht ja auch weiter runter in den Hals. Und ich weiß als Physiotherapeutin auch, dass eine Verbindung von den Kiefergelenken zu den oberen Halswirbeln besteht. Also auch da ist ja ganz viel Verbindung, sodass ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt das Gähnen machen, dass sich dieser gesamte Bereich auch löst, also auch entspannt. Was denkst du dazu?
Ja, Silvia, 100% ins Schwarze getroffen. Also es gibt ja auch schon in den 20er Jahren und von guten Körpertherapeuten, zum Beispiel das Buch Atem- und Lösungstherapie. Und wenn man da schaut, die haben alle schon übers Gähnen geschrieben, gesagt, das ist so was Natürliches und Wichtiges. Und da kommt das Wort, was ich jetzt dazu sagen will, was du gesagt hast, nämlich, es hat was damit zu tun, dass ich eine gewisse Gelöstheit habe. Gähnen ist eigentlich der Gegenteil von Verspannung, Anspannung, Zähne zusammenbeißen, die Fäuste ballen, auch mental fest werden. Ja, das kann man so chronifiziert haben, dass man überhaupt keinen Gähnreflex mehr durchlässt. Viele Menschen, die unter hoher Spannung stehen, kommen gar nicht mehr dazu, dass sie mal wirklich aufatmen, seufzen, gehen können. Und für die ist natürlich dieses Mal loslassen, eine Lösung des Kiefergelenks. Ja, das Kiefergelenk, da halte ich ja fest am meisten. Das kann ich sogar, das mache ich manchmal unwillkürlich, sogar nachts, indem ich Zähne knirsche, die Zähne zusammenbeiße. Dann wird die Kehle eng, dann wird der Nacken hart, dann blockiere ich das Zwerchfell, manchmal kneife ich sogar den Po zusammen. Das heißt, all diese verschiedenen Stufen im Körper werden oft durch Stress des Alltags, durch Ärger, mit was auch immer, mit dem Beruf, mit dem Autofahrer, mit dem Nachbarn fest. Und irgendwann haben wir leider in unserem Körper viel mehr Möglichkeiten, fest zu werden, als zu lösen. Das ist viel schwieriger. Und Gähnen wäre der ideale Zugang, immer wieder in die Lösung zu kommen.
Ja, da kommt bei mir gerade ein Gedanke, ich habe das mir so gerade so bildlich vorgestellt, was du alles gesagt hast. Und dann kam mir der Gedanke, ja, sich zusammennehmen, sich zusammenreißen. Ja, ja. Na, das ist ja das, was wir Erwachsenen ja immer mehr als Erwachsenen sein lernen und von uns abverlangen oder andere verlangen das von uns und sich bloß nicht gehen lassen. Lass dich bloß nicht gehen, also schön die Form bewahren. Kann das auch sein, dass das ein Stück durch dieses Verhalten dazu führt, dass man gähnen, was ja was mit Kontrolle aufgeben, mit Loslassen zu tun hat, dann auch verpönt ist?
Ja, diese Redewendung, die du genannt hast, sprechen genau dafür. Lass dich nicht gehen. das heißt das Verhalten, das soziale Verhalten oder dieser Leistungs, beiß die Zähne zusammen, beiß dich durch. Ja, wie oft kriegen wir das gesagt? Das ist ja unausgesprochener Kult unserer Leistungsgesellschaft. Das können wir alle gut und das führt zu Bluthochdruck und Zähneknirschen und was Herzinfarkt, was allem. Da sind wir sehr geübt drin. Das ist ein ungesprochenes Hintergrundgesetz einer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft, ja, und sich in der Öffentlichkeit mal entspannt zu gähnen und sich anstecken zu lassen von anderen und beim Arbeitsplatz mal eine kurze Pause machen, ans Fenster gehen, sich genüsslich dehnen und den Ton rauslassen und die Hände zum Himmel strecken. Wer traut sich das schon? Das geht leider in unserer leistungsorientierten Kultur verloren.
Ja, mir fällt gerade so ein, ist zwar kein Gähnen, aber es geht so ein bisschen da in die Richtung, so die berühmte Raucherpause, wo die Nichtraucher ja manchmal denken, schade, ne, dass ich nicht so eine Pause habe. Ja. Ne, das ist ja auch so dieses Pusten. Ich habe im Moment beim Zoom-Lachen eine Frau häufig dabei, die sagt, wir machen jetzt immer eine Nichtraucherpause. Die tun dann immer so, als hätten sie eine Zigarette und pusten, weil da eben auch drinne steckt, wie wohltuend so eine Pause ist, wenn man bewusst atmet, ne?
Ja, du sagst, was du jetzt beschrieben hast, ist ein sogenannter Doppelfehler. Ja, wir haben Stress in der Arbeit, die ist ungesund und dann machen wir in der Pause auch noch was Ungesundes. Wir trinken Kaffee und rauchen schnell. Das ist ein richtiger Doppelfehler, statt zu sagen, also wenn die Arbeit mir schon Stress macht, dann mache ich in der Pause wenigstens etwas, was den Stress abbaut. Ich dehne mich, trinke ein Glas Wasser, esse ein Obst, habe ein nettes Gespräch. Da müssen wir ganz bewusst umlernen.
Interessant, ja. Ja, du sagst gerade dehnen. Also für mich gehört dehnen und gähnen und dehnen, gähnen und dehnen.
Ja.
Ist ja auch so was Gekoppeltes, ne? Also es gibt ja so dieses Gesetz der Atemarbeit, dehnen, einatmen, gähnen, so. Und ich merke das auch, du hast ja letztens mal eine Übung angeleitet, vielleicht magst du es auch gerade auch den Hörerinnen auch mal vorstellen, allein wenn wir die Hände langsam öffnen, also ich mache das gerade so automatisch und dann merke ich schon, wie ich mich aufrichte und in diese Atmung und die Scan reinkomme. Also das scheint ja direkt gekoppelt zu sein, kann das sein, dass das so eine direkte Wirkung hat?
Ja, das ist eine interessante Überlegung. Da bin ich auch erst in meinem Buch und bin Übung später drauf gekommen, als ich überlegt habe, wie kommt man denn eigentlich zum Gähnen? Und neben vielen Dingen mit dem Kiefergelenk und dem Hals und der Mundhöhle, die am Anfang standen, habe ich dann gemerkt, dass der Weg über das Dehnen eigentlich optimal ist. Und wenn wir uns Babys oder Tiere anschauen oder jeden Morgen den Hund, den Adho-Mukha-Schwan, wenn im Yoga hat das ja aufgenommen, jeden Morgen macht mein kleiner Hund, ich habe einen Malteser, Adho-Mukha-Schwan. Und dehnt sich und macht den Nacken und dehnt dabei und dann wälzt er sich noch am Rücken und dann ist er fit für den Tag.
Ja. Ah, cool.
Da sieht man so deutlich, wie nah beieinander Gähnen und Dehnen sind. Und was das Besondere ist natürlich, wir können, also wenn man das mal einzeln betrachtet, wir können oft gähnen, ohne uns zu dehnen.
Ach ja, das ist aber schön.
Aber selten, wenn wir uns dehnen, bleibt das meist kein Dehnen allein, sondern kommt oft ein Gähnen dazu. Also deshalb, wir können das Gähnen wunderbar über die Dehnung locken. Und da hast du ganz recht, wenn die Zuhörer jetzt mal ihre Hände vor sich halten, in die Handflächen schauen, gelöste Hände, gelöste Handteller und Finger und dann auch entweder hinschauen oder wenn Sie ein bisschen geübter sind, brauchen Sie gar nicht hinschauen, nur die Hände spüren mit geschlossenen Augen und dann langsam die Hand zu einer Faust ballen, aber nicht mit viel Druck, sondern einfach die Finger krümmen sich und dann irgendwann habe ich eine Faust und ich spüre, wie sich die Spannung im Körper erhöht. Bei mir löst das gleiche Genreflex aus, die Spannungszunahme. Dann halte ich einen Moment, schau, wie atme ich jetzt? Und wenn ich dann irgendwann sage, genug Spannung in den Händen, langsam, nicht schnell lösen, löst du langsam die Spannung wieder auf und spürst, wie das sich auf den Atem aufwirkt.
Ja, also da atme ich sofort intensiv ein und richte mich auch auf. Das hat auch zusätzlich diesen Impuls bei mir, dass ich mich aufrichte, wahrscheinlich weil die Lunge dann auch noch sich mehr vollsaugen kann. Ne?
Ja.
Und gähnen muss ich auch.
Und ich auch, ja.
Oh Gott, oh Gott, hoffentlich schlafen unsere HörerInnen jetzt nicht dabei ein, weil wir so viel gähnen.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht.
Aber du hast ja gesagt, gähnen vitalisiert. Also.
Ja, du hast da was Interessantes an der Stelle noch, Silvia und ihr lieben Zuhörer. Sowohl
und Hörerinnen. Die
Hörerinnen, ja, danke, gerade kurz nach dem Weltfrauentag, die Spannungszunahme, aber die Spannungslösung, beides kann Genreflexe auslösen. Das ist nämlich auch, weil viele Leute mich immer fragen, ja, morgens, klar, da dehnen und gehen wir uns, weil wir wach werden wollen. Aber wieso denn abends? Da will ich ja gar nicht wach werden. Also gähnen und dehnen kann man sich nicht so zuordnen zur Spannungszunahme oder Lösung morgens, abends. Dehnen ist einfach an Übergängen, ja, und bereitet uns auf die nächste Phase vor. Wenn ich morgens aufstehe und mich räkel und dehne, dann bereite ich meinen Körper, meinen Atem, meine Sinne, meine Haut, alles auf den Tag vor und strecke mich meistens genüsslich aus. Wenn ich abends gähne, wenn ihr mal drauf schaut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Silvia, dann sieht das Gähnen und Dehnen anders aus. Es ist ein bisschen mehr nach innen genommen, ein bisschen rundlicher und bereitet mich eigentlich auf das Schlafen vor. So kann derselbe Vorgang doch ganz verschiedene Wirkungen haben und an verschiedenen Stellen des Tages auftreten.
Ja, spannend fand ich gerade auch, dass du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht genau, wie du dich ausgedrückt hast, dass es an Wandlungen, an Übergängen hast du gesagt,
Übergängen.
Ne? An Übergängen ist. Da habe ich mich gerade erinnert gefühlt, dass ich, das ist schon total lange her, da habe ich mal einen Meditationsurlaub gemacht und den habe ich gemacht, weil ich so sehr gucken wollte, wie es bei mir weitergeht. Da war ich gerade, hatte mich gerade beziehungsmäßig getrennt und bla bla bla. Und dann war ich in einem Übergang. Ne, also und wusste noch nicht so richtig wohin und habe in der Zeit unglaublich viel gegähnt, sodass dieser Meditationslehrer mich gefragt hat, was denn bei mir los wäre, ob ich denn gerade in einer Wandlungszeit wäre. Das fällt mir dazu gerade ein, das ist ja auch spannend. Weil ich da schon immer gedacht habe, was gähne ich denn hier rum? Das ist ja, das war schon richtig extrem, also es war schon auffallend. Ja. Guck mal, interessant.
Ja, das ist sehr interessant, weil eben nicht nur diese Übergänge, Spannung und Entspannung in kurzen situativen Momenten oder morgens und abends, sondern in Lebensphasen. Ja, vielleicht war viel Stress vor der Trennung und wie und ja und nein und dann ist es durchgeführt und das ist ja oft, kann sich ja Monate hinziehen oder noch länger und dann kommt auch unterstützend, aber auch entlastend diese Genprozesse. Sehr interessant auch, das so zu sehen.
Ja. Ja gut, ich fasse gerade noch mal so zusammen, soweit ich mich erinnere. Also Wirkung des Gähnens hatten wir jetzt: Stressabbau, Hilfe bei Übergängen, Vitalisierung. Für die Stimme hatten wir gesagt, ist es auch eine Unterstützung. Ja. Halsbereich, Nackenbereich entspannt sich. Habe ich was vergessen?
Du hast nichts vergessen, wunderbar, alles gehört. Eins habe ich noch nicht angesprochen, wenn ich das noch dazugeben darf.
Ja, bitte, gerne.
Weil Gähnen ist ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt, eine intensive Einatmung durch den offenen Mund. Das ist ganz typisch. Wir atmen durch den Mund ein. Und eine verlängerte Ausatmung auch wieder durch den Mund.
Mhm.
Und wenn wir uns das Gähnen anschauen im Zusammenhang mit unserer Ruheatmung und unserem natürlichen Atem, ja, also Ruheatmung ist ungefähr 15 Mal in einer Minute atme ich ein, ich rede mal dazu, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Also da lade ich ungefähr einen halben Liter Luft austauschen. Ja? Und plötzlich kommt einatmen, 2 Liter, ausatmen, 3 Liter.
Ah, okay.
Also großes Lungenvolumen, aber auch der Atemrhythmus wird mal ganz wieder, ich sag mal gern chaotisiert, durcheinandergewirbelt und danach habe ich oft einen viel harmonischen Ruheatmen.
Und einen großen Austausch von Sauerstoff und dann CO2, ne? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig.
Ja. Mhm.
Richtig,
Vielleicht
ja.
noch eins sehr wichtig, Silvia, weil das hat bei dir sofort gewirkt. In der Vorstellung hast du vom Gähnen gesprochen und musst
Ja.
gähnen. Und wir sehen uns ja nicht, wir hören uns. Wir hören uns gehen, aber manchmal höre ich dich nicht gehen. Du sagst nur das Wort gähnen. Ja, und ich denke ans Gähnen. Gähnen ist bei uns Menschen und bei Tieren ganz komplex verankert neurologisch und kann sehr viel stimuliert werden. Zum Beispiel gibt es eine Untersuchung von Studierenden, Medizinstudierenden. Da hat man eine Kamera hinter dem Professor aufgebaut, die die Studenten filmte. Und der hat einen Vortrag über das Gähnen gehalten. Und da hat man festgestellt, dass die Studierenden unglaublich häufig gähnten, obwohl nicht einmal eine Übung gemacht wurde. Also sie denken ans Gähnen, sie hören das vom Gähnen und müssen gähnen.
Ja, ich merke das bei mir auch. Ich muss es teilweise jetzt auch gerade ein bisschen unterdrücken, damit ich nicht zu viel gähne.
Aber es ist ja vor allem auch, wir hören uns jetzt, zum Beispiel, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal die Augen schließen und mich hören. Ja, kann das Auditive anstecken? Oder wenn Sie mich dabei noch sehen würden oder mich hören,
Dann ist kein Halten mehr.
da wirken die Spiegelneuronen in unserem Körper. Ja.
Genau, die
Das.
Spiegelneuronen, die machen da ihre Arbeit gründlich. Ja,
So ist es. So ist es.
ich habe eben schon gesagt, ich unterdrücke es jetzt gerade auch schon wieder ein bisschen. Und manchmal ist es ja auch so sehr, wie wir es jetzt ja befürworten, dass wir gähnen wollen und dazu ermuntern. Es gibt ja Situationen, wo es dann doch schon angesagt ist, dass wir es nicht unbedingt tun. Und da hast du auch einen Tipp, wie man Gähnen auch dann hemmen kann.
Ja, darüber spreche ich auch, weil viele Leute sagen, das muss man aber auch können. Natürlich, wenn ich im Konzert bin, dann gähne ich nicht laut. Das, manchmal muss ich auch den Gähnreflex oder wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, sollte ich auch nicht unbedingt gähnen.
Ja,
Ja.
genau, es gibt Situationen, da kommt es dann doch nicht ganz so gut.
Also, was ich weiß, ist etwas hilft, die Zunge an den Gaumen hinter die Zähne ein Stück weit zu pressen. Geht auch die Kehle zu schlucken. Wenn man alleine ist, könnte man sich die Nase zuhalten. Das sind so Techniken, wie man das Gähnen unterdrücken kann.
Ja, ist ja auch gut zu wissen, ne? Genau. Ja, zum anderen, das, was wir jetzt hier hauptsächlich hier möchten, mit dem Anregen, haben wir eben ja schon ein paar Sachen gesagt, übers Dehnen, ne, über die Vorstellung, übers dran denken. Hast du noch so den einen oder anderen Tipp dafür?
Ja, ich habe natürlich einige Übungen. Bevor ich was dazu sage, habe ich sowohl in meinem Buch, aber auch immer, wenn ich Praxis mache, immer eine Übung ganz am Anfang, die nenne ich Sichergähnen. Weil immer wieder kommen auch zu mir Leute, die sagen, Herr Kubasch, ich würde ja so gerne, aber ich habe Angst, dass mein Kiefer aushakt, das knackst so komisch im Kiefergelenk. Oder Leute haben gesagt, mir ist das tatsächlich mal passiert. Und wenn ich dann wieder jetzt hier gähne und das passiert wieder, das ist sehr unangenehm. Deshalb kann ich nicht gehen. Deshalb diese Übung sicher gehen. Da empfehle ich einfach, die beiden Hände so mit den Handwurzeln aneinander zu legen und links und rechts die Finger an den Mund, an die Wangen zu legen, sodass unterm Kinn die Handwurzeln sind und seitlich am Gesicht die Finger. Ja, jetzt habe ich eigentlich meinen Kiefer, Unterkiefer gestützt. Und beim Gähnen geht in der Regel nicht der Oberkiefer hoch, sondern der Unterkiefer runter. Wenn ich jetzt willkürlich gähne in Zeitlupe, kann der Unterkiefer nicht ruckartig nach unten gehen. Das heißt, ich habe eine Kontrolle über die Gähnbewegung. So können auch Menschen, wo die Gefahr besteht, dass der Kiefer aushaken könnte, ganz sicher zum Gähnen kommen. Außerdem ist es auch eine gute Stimulation, weil es auch was mit den Nacken- und Kiefermuskeln macht. Und dann gibt es noch eine wichtige Übung, weil viele Leute sagen immer wieder, ja, es kommt nur so halb durch, oh, ist das unangenehm, und dann bleibt es auf halbem Weg stecken. Ich würde ja so gerne gehen, und die haben richtig Stress damit. Da sage ich, hat irgendwann kommt's schon. Die Regel, die wir auch vom Lach-Yoga kennen, tu einfach so, als ob, ist sehr wirksam. Wenn ich fünfmal willkürlich gähne, also fünfmal, mache. Dreimal. Fünfmal, vielleicht kommt es auch erst beim siebten Mal.
Oh, bei mir kommt auch schon ein Gen.
Irgendwann kommt der Genreflex. Und was die Menschen dann merken, sagen sie, bei mir ist nicht gekommen, aber ich merke, dass der Speichel fließt, dass die Augen feucht werden. Das sind die sogenannten Vitalreflexe, die ausgelöst werden, selbst wenn ich künstlich gähne. Ja? Und so kann ich diese vitalen Reflexe langsam wieder ins Leben bringen.
Da sagst du auch noch mal was Wichtiges. Auch die Flüssigkeiten, die Körperflüssigkeiten werden angeregt.
Ja. Also man nennt das Vitalreflexe oder in der Körpertherapie spricht man, das ist die Sprache des Körpers, Schweiß, Tränen, feuchte Augen, Speichelfluss, tropfende Nase. Das ist ein Zeichen von Vitalität. Ja. Und wie viele Menschen habe ich schon erlebt in meinen Atemkursen, die ständig sich Flüssigkeit in die Augen murchen, Schmerzen in den Augen hatten, immer wieder Erkältungskrankheiten, weil die Schleimhäute zu trocken sind. Und einmal muss man natürlich auf atemhygienische Dinge achten, wie ist die Raumluft, ist sie staubfrei, ist sie nicht zu warm, ist sie gut angefeuchtet. Aber ich kann von innen heraus durch Gähnen, durch aktives Gähnen, diese Vitalreflexe, die im Stammhirn, genauso wie Gähnen, Atmen, Sexualität sind, die Stamm- oder Muskeltonus, sind alle im Stammhirn gesteuert. Das heißt, ich habe durchs Gähnen eigentlich einen Zugriff auf mein Stammhirn und die von dort gesteuerten Reflexe.
Ja, cool. Ja, eben. Wie wir schon gesagt haben. Ne? Also mit Gähnen hängt einfach viel, viel mehr zusammen. Ne?
Ich bin sogar der Meinung, Silvia, weil du sagst, ich bin ja ganz begeistert, dass du mich einlädst und ich mein Wissen ausbreiten kann. Ich mache demnächst klinische Studien mit Burnout-Patienten und Thema Stress. Das wollen wir klinisch erforschen. Noch habe ich nur die Hypothese, dass wir durch bewusstes Gähnen und Kasmotraining den Grundmuskeltonus wieder runterregulieren können, sodass wir dauerhaft in einen gesunden, gut entspannten und trotzdem gut gespannten Grundtonus kommen, weil wir eben Zugriff auf diese Gehirnregion haben.
Also nach dem, was ich jetzt alles von dir gehört habe, leuchtet mir das total ein. Und wenn wir wieder an das Bild vom Baby denken, ne, also ich denke, das ist ja bei vielen Sachen, back to the roots, ne? Ja. Ja. Also ein entspannteres Menschlein als ein Baby gibt's ja gar nicht. Da ist noch alles unverdorben, das ist alles noch frisch, neu angelegt. Ja. Und bei manchen Dingen ist es gar nicht so schlecht, oder nicht, was heißt gar nicht so schlecht, da ist es gut, genau da wieder auch anzudocken. Ne?
Du sagst ja etwas, wenn du das Baby erwähnst, ja, das Baby back to the roots, das Baby hat noch nicht so viele soziale Botschaften im frontalen Kortex und innere Selbstvergewaltigungs- oder Zwangsmechanismen. Das Kind macht noch, was es braucht. Im Yoga, im Ayurveda spricht man schönerweise von den Rufen der Natur. Ja, da ruft die Natur in mir. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss aufs Klo, mir tut was weh, ich schreie. Oder der Körper braucht einen Genprozess. Das heißt, diese Dinge können sich beim Baby noch wunderbar entfalten. Und sowas wie Genen, Kasmotraining, hilft uns als Erwachsene, wieder diese Rufe der Natur zu befreien.
Ach, das hört sich schön an. Toll, sehr gut. Ja, da bin ich auf die Studie, bin ich jetzt schon gespannt. Finde ich toll, dass du das machst. Großartig. Ja. Ich hätte noch eine Bitte. Du hast in deinem Buch von der Ruheschwebe gesprochen. Eine Übung auch für die Kiefergelenke. Das fände ich ganz wunderbar, wenn du das auch unseren Hörern und Hörerinnen mitteilst, wie das geht, weil das einfach die Kiefergelenke und die Muskulatur da so schön entspannt. Und wie schon gesagt, die meisten haben da ja viel Spannung. Das fände ich ganz schön. Magst du das gerade noch anleiten?
Ja, das mag ich gerne anleiten. Das heißt, wir beginnen damit, dass wir mit den Fingerkuppen, sagen wir mal von Zeigefinger und Mittelfinger oder auch von den drei mittleren Fingern, einfach mal vor, ein Stück weit vor und unter den Ohren diese Grube tasten. Und wenn du dort eine Fingerkuppe hineinlegst und den Mund öffnest, und wird die Grube tiefer und das ist da ein Teil des Kiefergelenks, zwischen Oberkiefer, also Schädel und Unterkiefer bildet, ganz da oben ist das Kiefergelenk. Da rund ums Kiefergelenk sind schon eine Menge kleine Muskeln, kurze Muskeln. Wenn ich jetzt ein bisschen gelöst den Kiefer hin und her bewege, merke ich dort, entsteht Raum. Das wirkt sich bis in die Ohren aus. Wenn ich jetzt 2-3 Zentimeter so schräg nach unten rutsche und dann mal die Zähne zusammenbeiße, dann hupft da so ein Muskel unter meinen Fingerkuppen, so ein mausartiger Muskel. Das sind die kräftigen Kaumuskeln. Die beißen wir oft zusammen, wenn wir uns zusammenreißen, uns durchbeißen. Bei manchen, speziell bei Männern, die so viel Stress haben, die haben sogar in Ruhe oft da ein Muskelspiel, als wenn sie da ständig arbeiten. Und da kommt auch der Bruxismus her, das nächtliche Zähneknirschen. Wenn wir diesen Muskel jetzt mit den Fingerkuppen betupfen und dabei den Kiefer ein bisschen blöd, sag ich mal, ein bisschen blöd schauen und hängen lassen. Und auch mal vielleicht tupfend vor bis zum Kinn gehen. Wieder zurück zum Kaumuskel.
Und dabei lasse ich den Unterkiefer so ein bisschen hängen. Ne? Die Zähne sind nicht mehr zusammen. Ne? Genau.
Das meine ich mit ein bisschen blöd schauen.
Genau.
Hängen lassen. Dann merkt man, wie dieser Muskel, der sich wunderbar kontrahieren kann, aber kaum entspannen kann, durch dieses Betupfen entspannt. Und viele Leute sagen, oh, mein ganzes Gesicht entspannt, sogar die Augen entspannen. Das ist ja herrlich. Mal den Kiefer hängen lassen, sage ich immer. Nicht immer die Zähne zusammenbeißen. Nimm ein neues Motto. Ich beiß manchmal die Zähne zusammen. Aber viel häufiger lasse ich mal den Kiefer hängen.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Und die Sätze im Kopf auch verändern.
Ne? Richtig. Die Sätze. Ja. Weißt du, dann, so kann ich natürlich nicht einen guten Eindruck machen, wenn ich auf Partnersuche bin. Das heißt, wo ist denn eigentlich wirklich der Kiefer gut aufgehoben? Wo ist die Zunge, diese ganze Frage der Formanten, Lippe, Zungen, Gaumen? Ja, da sind wir bei der Mundhöhle. Die Zunge liegt eigentlich entspannt im Mund, findet irgendwo zwischen Zungenbett, also unten unter Gaumen seinen Platz. Und die Zähne nähern sich aneinander an, aber ich beiße sie nicht zusammen. Das ist so ein kleiner Abstand zwischen den unteren Zähnen, die hinter den oberen Zähnen liegen. Und diese Position nennt man die Ruheschwebe. Das ist genau das Gegenteil von Zähneknirschen oder Kiefer hängen lassen. Das ist eine feine, entspannte Haltung, die ich mit der Zeit, wenn ich chronisch Zähneknirsche, umüben muss.
Also diese Haltung, das ist die Ruheschwebe.
Das ist die Ruheschwebe. Also als wenn der Unterkiefer so schwebt, ja, er hängt nicht schwer runter, ich beiße ihn nicht hoch, sondern er hat einen ganz natürlichen Platz, der eine gewisse Entspannung und Leichtigkeit mir auch gibt.
Ja, super. Dann wäre also praktisch die Umänderung des Satzes, ich beiße die Zähne zusammen, könnte dann heißen innerlich, ach, mein Kiefer darf in Ruhe schweben. Ah. Das finde ich eine ganz tolle Vorstellung.
Ja, du weißt ja, die meisten Menschen merken ja nicht, wenn sie die Zähne zusammenbeißen. Das passiert ja so schnell und reflexartig. Manchmal glauben wir sogar, wir müssen uns unsere aufrechte Haltung damit unterstützen, dass wir die Zähne zusammenbeißen. Das ist ja alles ein großer Krampf im Körper, der sich oft chronifiziert mit fatalen Nebenwirkungen. Nicht nur Bruxismus, auch Spannungen durch verspannte Muskeln, Bluthochdruck. Und das über das Kiefergelenk und den Kiefer umzuändern, neue Sätze zu bilden. Ich lasse den Kiefer mal hängen, ich bringe ihn in die Ruheschwebe. Und vor allem zu erkennen, dass das Kiefergelenk, wir sagen in der Atemtherapie, das ist der Zentralverschluss, den kann ich fest zuziehen, dann bin ich überall im Körper fest. Aber ich kann ihn auch ganz freundlich, weich auflösen durch Betupfen der Muskeln, durch Freigeben im Kiefergelenk. Ich kann diesen Zentralverschluss lösen und ich werde nicht nur in der Muskulatur, im Atem, ich werde einfach ein gelösterer Mensch, auch im Denken und im Fühlen.
Ja, mit dem Zentralverschluss, das finde ich auch eine ganz interessante, bildhafte Vorstellung, die finde ich sehr hilfreich. Und deshalb finde ich diese Übung von der Ruheschwebe auch so großartig. Ich weiß ja aus meiner physiotherapeutischen Arbeit, wie schwer das Menschen fällt, wenn ich sage, ja, den Kiefer mal hängen lassen. Ja, wie lasse ich den denn hängen? Der Körper ist ja so damit beschäftigt, diese Spannung aufzubauen. Mhm. Und wie du schon sagst, ist er oft noch gar nicht mal im Bewusstsein. Wie kriege ich den Zugang? Und dieses feine Klopfen, was du da machst, ich kenne das aus der chinesischen Medizin auch, das ist wirklich eine Technik, die die Muskeln sehr schön löst. Ja. Also ne, wenn es einem so banal erscheinen mag, nein, da steckt ganz viel drinne, super Wirkung, den Satz verändern, dann noch zu klopfen, ne, zu atmen, zu gähnen, den Kiefer runterhängen lassen und sich erlauben, ne, ist ja auch viel mit der Erlaubnis, in diese Ruheschwebe zu kommen. Also das finde ich ganz genial.
Und das immer wieder mal. Manchmal wacht man nachts auf und hat gemerkt, man hat die Zähne zusammengebissen. Manchmal ärgert man sich, manchmal hat man Stress. Und immer wieder mal sagen, okay, das kann ja passieren. Ich habe oft Leute in meinen Atemkursen, Gehenkursen gesagt, Herr Kubasch, dieser Abend hat mir sehr gut getan. Ich war so entspannt. Auch am nächsten Morgen hatte ich gleich wieder die Zähne zusammengebissen. Aber ich habe es gemerkt.
Ja, und das ist ganz wichtig. Ja. Man muss es ja erst mal merken, damit man es verändern kann.
So ist
es. Genau. Ich wollte noch mal gerade anknüpfen an das, was du sagst mit, man sieht da ein bisschen blöd aus, wenn der Kiefer hängt und schlecht für eine Partnerwahl. Aber, ne, habe ich gerade so gedacht, wenn man dann so schön entspannt ist, ne, diese Ruheschwebe für sich so gefunden hat, das ist ja auch ein ganz anderer Gesichtsausdruck. Und ich denke, so ein entspannter Gesichtsausdruck, also der kann schon sehr zur Partnerauswahl verhelfen.
Ja, das ist richtig. Entspannter Gesichtsausdruck mit glänzenden Augen und einer geröteten Haut, sicher. Aber wenn der Kiefer so ein bisschen, ich sag mal, dämlich runterhängt. Aber natürlich auch in der Liebe, in der Sexualität, Orgasmus, ja, da geben wir uns ja auch gelöst. Da kommen ja auch ganz laute hervor. Und viele Leute sagen auch, oh, beim Orgasmus oder nach dem Orgasmus muss ich total loslassen. Und gähnen und Liebe haben sehr viel miteinander zu tun.
Ja, auch Kontrollverlust, auch sich gehen lassen. Ne?
Ja, genau. Andere Erfahrungen machen, sich gehen lassen und Erlebnisse haben, die man sonst unter Druck und Zwang gar nicht haben kann.
Ich würde gerne noch zwei Lach-Yoga-Übungen dazu anschließen. Gerne. Denn auch da wieder ist es was, was wir uns erlauben, wo wir über eine gewisse Hemmnis hinausgehen. Dieser klassische Löwe, der ja aus den Hatha-Yoga-Übungen auch kommt, den haben wir ja auch als Lach-Yoga-Übung, wo wir noch so ein bisschen mehr in dieses, statt ausatmen, in dieses Hä-hä-hä, in dieses Lachen reingehen. Ja. Da reißen wir ja auch den Mund ganz weit auf, strecken dazu auch noch die Zunge raus und lachen dann. Machen wir es doch mal bitte alle zusammen. Also Mund auf, Zunge raus und die Hände können dabei noch wie zwei große Tatzen bewegen. Ach, auch das ist so befreiend, weil es den Atem auch noch so vertieft. Und dann habe ich zum Gähnen eine Lach-Yoga-Übung entwickelt, die nenne ich Kaugummi-Gähnen. Weil dieses Gähnen, je länger, je häufiger wir hintereinander, also Gähnen ist ja meistens so eine Serie, wir gähnen ja so mehrfach hintereinander oder ziehen ein Gähnen so ganz in die Länge, dass ich mir so irgendwann mal vorgestellt habe, oh, das ist ja wie ein Kaugummi. Also möchte ich bitte alle, die hier jetzt gerade zuhören, auffordern, stellt euch bitte vor, wir nehmen ein Kaugummi in den Mund. Da kann man es auch so genüsslich kauen. Auch da wird Speichel produziert, auch was ganz Wichtiges, dass wir immer wieder unsere Körperflüssigkeiten aktivieren. Haben wir eben ja auch schon gehört, Vitalaktivität. Und dann können wir uns vorstellen, das ist so ein richtig tolles, dickes Kaugummi, was man ganz lang ziehen kann. Und dann packen wir ein Stück von dem Kaugummi und ziehen das nach draußen ganz lang. Und das Kaugummi ist jetzt ein Gähnen. Wir ziehen das Kaugummi und das Gähnen. Oh, ganz genüsslich. Oh, Meter lang, 3 Meter, 4 Meter, 10 Meter. Oh, langes Kaugummi. Oh. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ach, herrlich. Ja, jetzt haben wir ganz viel schon gehört, wie Gähnen und Atmen auch verflochten ist. Jetzt würde ich noch mal gerne gezielt mit dir zum Atmen überwechseln. Und was ich beim Atmen so unglaublich besonders finde, ist, wir atmen immer jetzt. Ich kann nicht sagen, ich atme jetzt mal eine Stunde nicht, das verschiebe ich auf morgen, wie wir so vieles ja sagen, ach, das mache ich nachher oder morgen oder gar nicht. Atmen ist immer jetzt. Das heißt, wenn ich mich bewusst auf meinen Atmen konzentriere, mache ich das Achtsamste, was es gibt, weil dann bin ich im Hier und Jetzt und nicht im Gestern, im Morgen oder sonst wo. Und was auch noch faszinierend ist, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, muss ich sagen, ist der Atem die einzige Funktion unseres Körpers, die dualer Natur ist. Wir können automatisch atmen. Wir denken ja nicht die ganze Zeit einatmen, ausatmen, aber wir können es eben auch bewusst steuern. Und darin liegt ja auch ganz viel, was wir an Wirkung noch verstärken können. Du befasst dich ja nicht nur mit dem Gähnen so intensiv, sondern auch mit der Atmung. Peter, was fasziniert dich da besonders?
Ja, ich befasse mich mit der Atmung schon seit den 80er Jahren, vielleicht an der Stelle, und finde das großartig. Was ich daran so faszinierend finde, sage ich gleich. Ich habe dann immer wieder festgestellt, dass so viele Menschen, denen es gut tun würde, sich mit ihrem Atem zu beschäftigen, sagen, ja, Herr Kubasch, ich habe Schmerzen oder ich habe das, aber atmen kann ich, einen Atemkurs brauche ich nicht. Ja, die sagen, da will ich, oder sie haben mit Asthma zu tun, sagen, nee, da will ich mich lieber nicht mit beschäftigen. Und so bin ich eigentlich 2001 zum Lach-Yoga gekommen, wo ich dachte am Anfang, künstlich lachen, wie soll das gehen? Weil ich dachte, nein, wenn die Leute Lach-Yoga machen, dann kann ich sie auch mit der Atmung in Verbindung bringen. Und erst der dritte Schritt, als ich viel Lach-Yoga gemacht habe und Atem, habe ich gemerkt, weil die Leute gähnen hier so viel. Jetzt beschäftige ich mich mit dem Gähnen. Also das ist die Reihenfolge. Am Anfang war der Atem, dann kam das Lach-Yoga und jetzt das Gähnen dazu. Du hast zwei sehr wichtige Dinge angesprochen, Silvia. Einmal das Thema hier und jetzt und das Duale. Vielleicht fange ich mal mit dem zweiten, dem biologischen an, dual. Ja, das ist wirklich das Besondere an der Atmung, dass sie 24 Stunden am Tag uns am Leben erhält. Ob ich schlafe, ob ich träume, ob ich schwer arbeite, ob ich was auch immer meditiere, im Urlaub bin, 24 Stunden am Tag funktioniert sie. Und die Idee, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, wie ich mich bewege, welcher Luft ich mich aussetze, ob ich lache, ob ich gähne, alles das sollte dazu führen, dass ich möglichst frei atmen kann, dass das ungestört ist, also keine Fehlhaltung, keine enge Brust, keine trockenen Hals, das ist mal wichtig, dass das einfach souverän ablaufen kann. Wenn ich dann aber zusätzlich sage, mich interessiert der Atem, dann komme ich darauf, dass der Atem eben nicht nur so unbewusst läuft, da ganz links, sage ich mal, ganz links würde ich so von mir vorstellen, der läuft einfach. Und ganz rechts würde ich sagen, das sind die Methoden, die aktiv den Atem, Pranayama-Yoga, anhalten, rhythmisieren, verlängern, verkürzen, um dadurch psychologische oder körperliche Zustände zu erzielen. Und dazwischen ist das, was ich gelernt habe durch Hertha Richter und Ilse Middendorf, ist, ich kann meinen Atem aus dem Unbewussten in die Wahrnehmung heben, ohne ihn willkürlich zu verändern. Und dann komme ich nämlich zu dem, was du gesagt hast, dann kommen plötzlich Erfahrungen, wie bedeutsam der Atem ist, dass es mich ins Hier und Jetzt bringt. Ich will nichts erreichen damit. Ich will nichts erzwingen und noch besser atmen, tiefer atmen, sondern ich bin ein atmendes, lebendes Wesen. Ich spüre mich atmen, wie sehr sich verändert, wenn ich mich freue, wenn ich traurig bin, wenn ich mich erschrecke, wenn ich an die frische Luft gehe. Ich atme, ich lebe. Und dann kommt das rein biologische mit einem Bewusstsein, was eigentlich meine ganze Lebensqualität ändern kann.
Ja, das hört sich gut an. Ja, atmen, atmen ist Leben, ne? Also dass man darüber die Lebensqualität verbessern kann, verändern kann, kann man sich ja gut vorstellen, ne?
Ja, ja.
Ja, und spannend finde ich auch beim Lateinischen einatmen, inspirare. Da habe ich gelesen, es beinhaltet auch eine beflügelnde geistige Idee zu haben. Welche Verbindung siehst du da?
Ja, das ist eine sehr schöne Inspirare, oder die Expiration ist die Ausatmung, die Inspiration die Einatmung. Ja, das ist also der Fachbegriff für die Einatmung. Aber man sagt ja auch mal, das hat mich total inspiriert oder das ist ein inspirierender Typ. Damit meint man so das seelisch-geistige, das mich belebt. Ja, und ich finde, das kann man gut spüren, wenn jemand was Besonderes erzählt und du ganz erstaunt, so ein bisschen staunend, neugierig, toll, was der da sagt, das inspiriert mich jetzt. dann bist du in einer geistigen Haltung und gleichzeitig gibt es so eine Art wie erstaunendes Aufatmen oder Atemanhalten. Ja, hier merkt man, wie das Geistige, die Inspiration und die Inspiration des Atmens Hand in Hand gehen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn du das so beschreibst.
Inspiriert, ich bin inspiriert, heißt auch, mein Atem, das bleibt nicht im Kopf, im Gehirn, das bleibt, geht auch in die Lunge, geht auch in den Atem.
Ja, man nimmt es auf, ne? Man nimmt es regelrecht in sich auf, ne? Ja. Diese neue beflügelte Idee.
Ja, so ist es.
Ja, interessant. Also man atmet sie sozusagen ein und ja, das ist nicht nur im Kopf, sondern geht in den ganzen Körper, stelle ich mir gerade so vor.
Ja, der ganze Mensch, wenn du sagst, ich bin so inspiriert, dann ist Körper, Seele, Geist, gehört ja sowieso zusammen, aber dann betrifft das alle Dimensionen unserer Leiblichkeit.
Genau, wenn man inspiriert ist, wenn man begeistert ist, ist alles dabei.
Ja, ja.
Ja, schön. Ja, toll. Fühle ich gerade nochmal so für mich. Das ist nochmal ein neuer Gedanke, finde ich sehr schön.
Ja.
Mich interessiert auch noch, da sind wir ja schon gerade ein Stück dabei, Atmung und Gefühle, das hängt ja auch direkt zusammen, ne? Hat man ja eben schon mit dieser Begeisterung. Atemrhythmus, Atemmuster, all diese Geschichten, die greifen ja ineinander über. Das fände ich auch ganz schön, wenn du dazu auch noch was sagst.
Ja, wenn man so will, von all diesen schönen Dingen, die die Natur uns Menschen geschenkt hat, ja, dass der Organismus funktioniert, dass ich mich erinnern kann, dass ich denken kann, dass ich kreativ bin, aber vor allem auch, dass ich Sinne habe, hören, schmecken, riechen, sehen kann, kann man eigentlich sagen, ist das feinste Instrument, was wir haben, die Atmung. Die Atmung ist sowas von differenziert. Kein Atemzug gleich dem anderen. Ja, wenn ich zum Beispiel auf ein Geräusch höre, oder wenn ich mich erschrecke, wenn ich mich freue, selbst wenn ich nur Gedanken habe oder träume, ist der Atem ständig anpassungsfähig. Deshalb sollten wir keine Atemtechniken lernen, die dann zu Mustern werden. Oder uns bewusst machen, dass das Leben uns sowieso in Muster zwingt. Wenn ich als Kind traumatische Kindheit habe, viel Angst gehabt habe, geschlagen wurde, dann habe ich eine hohe Muskelspannung und der Atem kann sich nicht befreien. Wenn ich eher zur Depression neige und einen schlaffen Brustkorb habe und der Körper hängt, dann enge ich die Lunge ein und habe keinen Muskelton. Also so kommen Muskeln zusammen, chronifizierte Muster, die den Atem in seiner freien, mir von der Natur aus zugestandenen Möglichkeit zu schwingen, in jedem Moment anders eingeengt. Aber was das Wunderbare ist an der Atemarbeit und der Atemtherapie ist, dass wir Atemlehrer sagen, man kann krank werden an verschiedenen Organen, an der Haut, man kann mental krank werden. Aber der Atem kann nie krank werden. Der Atem kann vielleicht eingesperrt sein oder sich zurückgezogen haben. Aber mit jeder Atemwelle, die wie eine Welle vom Meer auf dich zurollt und dann wieder wegrollt, kommt die Botschaft, gib dich frei, lass mich frei atmen.
Schön. Ja, mit der Welle, das ist auch ein schönes Bild. Ja, was beim Atmen ja auch eine große Rolle spielt, ist unser riesiger Muskel, das Zwerchfell. Ne, wird ja auch als Dirigent der Atemmuskulatur benannt. Und in deinem Buch habe ich gelesen, dass das Zwerchfell und die Mimik zwei Energiemotoren sind. Da hätte ich ja gern auch noch gewusst, was du dazu zu sagen hast.
Ja, das habe ich auch erst so richtig verstanden, als ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, und auch zum Teil durch eine Lach-Yoga-Übung, dieses berühmte Ho, Ho, Ha, Ha, Ha oder das Kalkutta-Lachen. Es ist so, wie du sagst, das Zwerchfell ist der Dirigent der Atmung, der Atemmuskulatur, der Atembewegung. Das Zwerchfell, diese schwingende Segel in der Mitte unseres Rumpfes, belüftet durch seine Bewegung die Lunge und massiert die Bauchorgane. Aber zugleich ist immer auch, wenn ich spreche, wenn ich singe, wenn ich weine, wenn ich lache, das Atmen wie ein Trampolin, das hupft und springt. Und je mehr ich vital bin, je mehr ich mal laut bin oder mal schreie oder lache oder kicher, oder schluchze, desto mehr kann ich bemerken, dass mein Zweifel lebendig ist. Alle Sätze wie heul nicht, beiß die Zähne zusammen, was gibt's da zu lachen, blockieren den Menschen in seinen Emotionen und dann letztlich immer auch im Zwerchfell und in der Atmung. Das heißt, das Zwerchfell ist eigentlich der Motor in mir, der muskuläre Motor, das Trampolin, was mich meine Lebendigkeit spüren kann. Und ich sage immer, Lachübungen, Atemübungen mit dem Zwerchfell machen, ersetzen 20 Red Bull und Traubenzucker. Ja, du hast einen unerschöpflichen Energiemotor in dir und das ist das Zwerchfell. Und das merkt man zum Beispiel gut, wenn man dieses Kalkutta-Lachen macht, also diese Übung, wo wir stilisiert lachen auf diese zwei Silben. Ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha.
Wenn die lass es uns doch gerade mal machen. Lass uns mal gerade die Hörerinnen auch einladen, das mitzumachen. Kannst du das gerade noch mal anleiten?
Ja, also zwei Silben, ho, ho, ha, ha. Und mit einem, also nicht verhaucht sprechen, so, sondern mit einem kräftigen Ton, impulsartig.
Genau, und da spürt man richtig, wenn man ein Gefühl für sein Zwerchfell hat, wie das hüpft.
No. Ja, das hüpft. Mhm. Und was wir eben machen, was so herrlich ist an dieser eigentlich Yoga-Atemübung, die Dr. Kataria zu einer stilisierten Lachübung verwandelt hat, oder dieser Club in Kalkutta, ist, wir atmen impulsartig aus. Das heißt, das Zwerchfell kontrahiert sich und die Luft wird rausgepresst. Das ist gut für die Stimme. Was wir aber auch lernen, ist, dass nach dem Ton, nach der Zwerchfellaktivität eine Entspannung im Zwerchfell kommt und das nennt man den reflektorischen Einatmen. Also wir müssen bei dieser Übung überhaupt nicht einatmen. Der Einatmen kommt unmittelbar nach dem Ton und das ist ein ganz intensives, lustbetontes Zwerchfelltraining.
Ja, das liebe ich ja bei den Lach-Yoga-Übungen so, ne, dass wir ja ganz viele Übungen mit diesem Ho und Ha verbinden und automatisch atmen, ohne uns da überhaupt Gedanken drüber machen zu müssen. Ne?
Ja, genau. Ja. Diese Übung, ja, das habe ich jetzt auch, muss ich sagen, vom Lach-Yoga, von dieser Übung, dass wir einmal dieses intensive Atmen und Stimme machen. Und dazu kann man dann auch noch die Hände so zweimal nach links neben die Beine stoßen, also richtig wegstoßen, ho, ho, einmal nach rechts, ha, 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 ho, 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 ha, ha. Das unterstützt noch diesen Zwerchfellreflex. Und dann, wenn ich dann noch so tue, als wenn das die tollste Übung der Welt ist, ich über das ganze Gesicht strahle ich Begeisterung aus in dieser Übung, ja, dann kommt die Mimik dazu.
Ah.
Ho.
Ah, herrlich. Du, das hört sich auch schon gleich ganz anders an. Als du das vorher gemacht hast und jetzt mit dem Lächeln im Gesicht, das ist interessant. Das hört sich für mich auch gleich noch ganz anders an. Wie schön.
Ja. Und weißt du, es ist ja so, dass wir Menschen von allen Lebewesen im Gesicht am differenziertesten sind. Kein Lebewesen hat im Gesicht so viele Muskeln und diese Muskeln, diese feine mimische Muskulatur, die wie ein Spinnennetz über unseren Gesichtsschädel gelegt ist und sich ganz vielfältig bewegen kann, ist über die Hirnnerven mit vielen Zentren im Gehirn verbunden und auch mit Emotionen. Das heißt, wenn ich immer besorgt bin, immer im Stress bin, immer traurig bin, schläft meine Mimik ein und mein Hirn kriegt keine Nahrung. Das ist nicht lebendig. Hm. Wenn ich durch diese Übung, durch Ho-Ho-Ha-Ha oder durch Lachübung plötzlich wieder merke, meine Mimik, ich spüre meine Gesichtsmuskeln, dann komme ich dadurch auch in eine ganz angenehme Form von Lebendigkeit. Also deshalb nenne ich auch das den zweiten Energiemotor neben dem Zwerchfell, ist die Mimik.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil wir haben ja irre viel Muskeln im Gesicht. Und wenn du sagst, dass es noch diese Verbindung dann zum Gehirn geschaltet wird, ja, spannend. Ja, was ich auch noch für eine Verbindung gern erwähnen möchte, ist Die Seele. Es gibt zum Beispiel von Louis de Funès, Lachen ist für die Seele dasselbe wie Sauerstoff für die Lunge. Und das Wort Atman bedeutet Seele. Wir finden es wieder im deutschen Wort Atmen. Also es sind ja wieder diese ganzen Parallelen, die es da so gibt. Und aus der chinesischen Lehre, da weiß ich, dass wir sagen, dass wenn wir auf die Welt kommen, also der erste Schrei, wo wir die eigene Atmung anfangen, die Seele in den Körper geht und beim Austreten, wenn wir den letzten Atemzug dann tätigen, die Seele wieder aus dem Körper weicht. Mhm. Das sind für mich auch spannende Vorstellungen. Das ist was meine Vorstellung auch ist. So denke ich, so fühle ich. Was denkst du dazu, lieber Peter?
Ja, da begeben wir uns jetzt ein bisschen auf ein besonderes Terrain. Aber bleiben wir mal zunächst bei diesem wunderbaren Satz, den mir eine Freundin geschickt hat von Louis de Funès. Lachen ist für die Seele dasselbe wie Sauerstoff für die Lunge. Also das ist mein Lieblingssatz, weil da kommt die Atmung vor und da kommt das Lachen vor.
Ja.
Die Lunge vor und die Seele. Das ist ja eigentlich eine Analogie. Ja? Sauerstoff für die Lunge, das gehört zusammen. Wir haben die Lunge als Organ, damit wir mit Sauerstoff und Stickstoff das regulieren können. Das ist die Basis unserer biologischen Lebendigkeit. Ja, und dann gehen wir auf eine analoge Ebene. Wir brauchen aber nicht nur biologische Lebendigkeit. Die Seele ist eigentlich das auch, was mit Gefühlen zusammenhängt. Und meine besondere Wesensheit, ein beseelter Mensch bin ich. Ja, und die Seele braucht auch Nahrung. Ja, und die braucht eben nicht so sehr den Sauerstoff, sondern die Seele hat eben vor allem das Lachen als Nahrung. Also diese Analogie finde ich geradezu genial, diesen Satz. Da steckt alles drin.
Ja, das hast du gerade sehr schön nochmal so dargestellt, was da alles drin steckt. Wunderbar, ja. Danke dir.
Ja, gerne. Jetzt, wenn du weitergehst, ich habe mich natürlich als Atemlehrer oder auch in meinen vielen Kursen, die ich gebe, frage ich immer mal so, was ist das denn mit dem Atmen? Was kann ich da erzählen neben dem rein biologischen, gesundheitlichen? Wo komme ich da dann ja so an spirituelle Themen, die in allen Kulturen ja hoch elaboriert sind, also die Begriffe von Atman oder von Qi oder im Judentum Ruach oder in der Antike Spiritus Odem, all die Kulturen und Menschen haben zu den Zeiten darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Besondere am Atem, ja, und die Seele, der Atem Gottes schwebte über den Wassern, ja, da ist noch kein Leben, der Atem Gottes, also im Alten Testament, der Ruach. Und dann wird dem Menschen durch Gott die Seele eingehaucht, ja, und der Mensch, der Klumpen Leben wird zu einem lebendigen Menschen. Und am Schluss haucht er die Seele wieder aus, der Atem entweicht wieder. Da haben wir ja in so vielen Schöpfungsgeschichten die Bedeutung des Atems oder des Belebtwerdens. Also da gebe ich schon sehr viel drauf. An meinen Kursen arbeite ich ganz wenig damit, weil das so stark auch so eine direktive Wirkung hat. Hm. Ich mache immer gerne Atemerfahrungen, wo die Leute dann sagen, oh, ich spüre meine Lunge und das ist ja ein Wunder, wie das funktioniert. Oder oh, ich muss mehr für meine Gesundheit tun. Das ist ja ein Geschenk, das Leben. Ja. An diesen Stellen kommen die Leute in Themen, die religiös, spirituell werden, wo man sich auch über Geburt und Tod und was passiert danach Gedanken macht. Aber ich selbst gebe da keine Vorgaben, sondern wenn dieser Punkt erreicht wird, schaue ich, was erleben die Leute, was für Gedanken kommen. Und die lasse ich sie ausdrücken und sage ein bisschen was dazu oder frage. Aber so von Seelenwanderung oder die Seele aushauchen, die Seele einhauchen, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, obwohl wir mit dem Atem genau diesen Punkt irgendwann erreichen.
Ja, wie du schon sagst, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Und da muss man sicherlich auch vorsichtig sein. Aber ich fand es jetzt nochmal des Ergänzens wegen doch sehr, sehr wichtig, dass wir es erwähnen.
Mm. Ja, sehr wichtig,
ja. Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal eine Übung machen, damit wir wieder mal ein bisschen auch selber ins Atmen kommen und ins Spielerische. Das ist ja auch bei all diesen Sachen so wichtig. Und zwar das Seifenblasenpusten. Das liebe ich so sehr, weil es dieses kindlich Verspielte hat und weil ich dann immer sagen kann, warum Trübsal blasen, wenn wir Seifen blasen können? Warum Trübsal blasen, wenn wir Seifen blasen können? Ja. Also stellen wir uns doch bitte mal alle vor, dass wir in der linken Hand ein Gefäß mit dem Seifenwasser haben. Die rechte Hand hat diesen Stab, wo wir reintunken in das Seifenwasser und dann können wir die schönsten aller Seifenblasen pusten. Oh, die können wir auch bewundern. Oh. Oh, dann haben wir nämlich auch automatisch das Atmen wieder schön dabei. Beim Pusten und beim Oh.
Oh.
Oh, 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 sind die schön, oh, die Seifenblasen. Oh. Und die Seifenblasen macht man ja so gerne kaputt, ne? Da strecken wir unseren Zeigefinger aus und machen bing, 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 bing. Bing, 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 bing.
Man kann die so schön nachschauen, den Blasen.
Ja, da kann man auch gleich den Kopf ein bisschen bewegen, den Nacken entspannen. Ah, alles wunderbar. Und als nächstes auch sehr mit Kinderspielerei verbunden, Luftballons aufpusten. Dann stellen wir uns doch bitte vor, wir haben einen Luftballon und pusten den schön auf. Und dann knoten wir den nicht zu, sondern, kennst du das, wenn man das so oben auseinanderzieht, dass es so quietscht? Ja, dann machen wir das mal bitte. Dann pusten wir nochmal nach. Und dann lassen wir ihn fliegen. Whee!
Whee! Ah,
whee! Whee! Saust er durch die Gegend. Sehr gut, sehr gut. Yeah! Sehr gut, sehr gut. Yeah! Ach, herrlich. Ja, da haben wir schon schön die Verbindung vom Lachen und dem Atmen. Ja. Lachen ist Tanzen der Atmung. Das ist auch so eine schöne Weisheit aus Indien. Da haben wir im Prinzip auch nochmal so das Zwerchfell dabei. Ne, wie du schön gesagt hast, das schwingt. Man kann sich auch vorstellen, dass das Zwerchfell tanzt. Lachen ist Tanzen der Atmung. Peter, was ist deine oder deine zwei oder drei liebsten Lach-Yoga-Übungen? Fände ich schön, wenn du die uns auch noch vorstellst.
Mhm, okay, also eine, die ich sehr gerne habe, ist der Zeigefinger. Also wenn du die Hörerinnen und Hörer und du jetzt mal einfach den Zeigefinger hebst, ja, mit dem drohen wir ja oft, ja. Aber wir drohen jetzt nicht, sondern wir machen eine drohende Bewegung mit dem Zeigefinger, aber lachen gleichzeitig. Das heißt Schlingellachen.
Du Schlingel.
Das ist eine ganz tolle Übung für Lehrer und für Partner oder für mich selbst vorm Spiegel.
Ach, herrlich.
Wir können aber gleich beim Zeigefinger bleiben. Dieser Zeigefinger zeigt oft auf andere. Du bist schuld, dass mir es nicht gut geht. Du bist schuld, dass das und das ist. Wir suchen oft da draußen in der Welt Schuldige, dass es mir nicht gut geht. Nein, der Zeigefinger führt zurück zu mir. Ich tupfe auf mein Brustbein und sage mir, ich selbst bin verantwortlich, dass es mir gut geht und ich zum Lachen komme.
Genau, mal richtig über sich selber lachen. Ne?
Ja, meine allerliebste, also ich habe so viele Lieblingsübungen, aber eine, die heißt Just Laugh. Mhm. Also Just Laugh, L-A-U-G-H geschrieben. Eine Kollegin hat mal diese Übung gemacht und die Leute haben nicht verstanden, Just Laugh oder Just Laugh. Da sagt sie, das ist egal, macht einfach Just Laugh oder Just Laugh. Die Geste für Just Laugh ist so, Du führst die Hände, die Handflächen so zur Seite und hebst ein bisschen die Schulter, so mit, als wenn du sagst, das macht doch nichts, das kann doch jedem mal passieren, ist nicht so schlimm. Mit dieser Geste lachen.
Oh, 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 oh. Ach, herrlich. Ach ja, das lädt dazu ein, ne? Wenn irgendwas mal schräg läuft. Ach komm, lach mal drüber, ne?
So ist es.
Ach, herrlich. Ja, sehr schön. Ja, danke dafür. Drei sehr schöne Übungen. Ja, kann man täglich gut gebrauchen. Ah, Lachen und Atmung. Welche Wirkung hat Lachen auf die Atmung?
Naja, das ist natürlich der hüpfende Punkt, weshalb ich zum Lachen gekommen bin. Als ich damals den Artikel las, Dr. Kataria war in Wien, Lachen kann man jetzt auch lernen, dachte ich, so Quatsch, Lachen muss man doch spontan, das muss man doch nicht lernen. Und da habe ich mich hingesetzt und gelacht. Ganz bewusst mal lange gelacht. Künstlich gelacht und habe gemerkt, man, das ist ja eine perfekte Ausatmenübung. Kein beim Sprechen, beim Singen, also ich auch tue, ich lache nie so viel Luft raus wie beim Lachen.
Ja,
Und
das ist
danach
eine ganz lange Ausatemphase, ne?
ganz lange Ausatmen und hinterher kommt fast reflexartig diese tiefe Einatmung, die ich sonst gar nicht erreiche. Ja, das heißt, wir haben eine ganz natürliche Unterstützung der Atembewegung. Und was mein Lieblingszitat ist aus der Lach-Yoga-Bewegung, aus der Lachforschung von William Fry, zugleich ist es eine Übung mit dem Zuckerguss der Heiterkeit. Ja, ist was Heiteres noch
Ja,
dazu.
der Zuckerguss der Heiterkeit, wie schön ist das denn? Welch schönes Bild, danke, danke.
Ja, gerne.
Ah, herrlich.
Ja, Lachen ist einfach Tanz des Zwerchfells, intensive Atemübung. Dabei ist es zusätzlich, kann mich aufheitern und ist es ist natürlich ein freundliches Geste, ein freundliches Zeichen an die Mitmenschen.
Ja, Lachen verbindet, wie dein Buchtitel das ja so schön auch sagt, ne? Ja. Ja, wir haben diese drei Themen, das Gähnen, das Atmen, das Lachen, ne? Und das hat ja wirklich so diese super schöne Verbindung, ne? Wir haben es ja schon immer wieder so erwähnt, nochmal hier so zum Bündeln. Ich glaube, das Hauptmerkmal ist das, die Aktivität des Zwerchfells und die Atmung, besonders die Ausatmung. Was siehst du noch so als verbindende Punkte für diese drei Themen?
Ja, du hast recht. Das ganz Zentrale, warum es mich auch so interessiert hat, ist, dass es eigentlich Formen von intensiver Atmung ist. Und Atmung, die nicht so sehr eine Technik ist, sondern einfach natürlicher Reflex wie beim Gähnen oder heitere Interaktion wie beim Lachen, wo ich gar nicht merke, dass ich intensiv die Atmung stimuliere. Und deshalb mache ich ja auch sehr viel Ausbildung, die ich nenne Lach- und Atemtraining. Wenn die Leute lange gelacht haben, dann sage ich so, und jetzt wird mal ganz still, schließ mal die Augen und spüre mal. Und dann sagen sie fast immer, ich spüre meine Lunge, ich spüre meinen Atem. Das heißt, ganz spielerisch komme ich in eine intensive, tiefe Möglichkeit, meine Atmung von innen zu spüren. Und das passiert nicht beim Lachen, sondern das Spüren passiert meistens in dieser stillen Phase hinterher. Also ich habe eine ideale Wahrnehmungsschulung und Verbesserung der Atmung. Und du hast recht, alles drei, bei allen dreien ist die Ausatmung so wichtig, weil wenn ich ausatme, gähnend oder vor allem lachend, kann ich nichts falsch machen. Wenn ich jetzt Einatemübung mache, dann habe ich oft das Gefühl, es wird eng. Das kann beim Lachen nicht passieren, beim Gähnen nicht passieren. Es ist immer eine wunderbare Ausatemübung, die ganz natürlich zu einem ganz natürlichen Einatemreflex führt, der mich nicht bedrängt.
Ja, das ist auch nochmal ganz wesentlich, denke ich, was du da jetzt gerade gesagt hast, dass es dir ja auch bei diesen ganzen Sachen darum geht, in diese Natürlichkeit zu kommen. Ne? Nicht, dass wir jetzt die eine und die nächste Übung machen, sondern mehr ein Gefühl dafür bekommen und das dann uns erlauben, immer mehr auch geschehen zu lassen. Ne? Dass diese ganzen Normen, diese ganze Etikette, dass wir die auch mal über Bord werfen dürfen und sagen, wir folgen unserem Urinstinkt. Wie hast du das vorhin schon gesagt, der Ruf der Natur oder? Du hast so schöne Sachen gesagt, denen wir folgen dürfen. Also das, dass wir uns das so auf die Fahne schreiben, ne?
Und es ist so, das habe ich oft erlebt, gerade wenn ich mit älteren Menschen Lach-Yoga vermittelt habe. Da ist dann oft so ein zufriedenes, angstloses Lächeln hinterher im Gesicht. Die sind sowas von glücklich und bei sich. Ja, und das kann ich erzielen. Ich spüre meinen Atem, ich spüre die gute Durchblutung, ich spüre, wie sich mein Gesicht entspannt hat, ich vielleicht feuchte Augen habe, ich höre mein eigenes Lachen wie ein Echo, ich höre das und sehe die anderen Gesichter in mir. Das ist so was Nährendes, was so wichtig ist, dass wir diese Qualität von dieser Art von Nahrung haben. Ja.
Genau, und auch ein wichtiger Bestandteil von dem Ganzen, dass wir bei uns ankommen, weil es eben dieses Unmittelbare hat, was uns zu uns führt. Ne? Zu unserem innersten Sein, zu unserer Seele, wie auch immer wir es nennen. Wir kommen damit super gut bei uns selber an.
Ja, und das ist so wichtig in einer Kultur, wo es von Anfang an darum geht, zu zeigen, was man kann, für andere da zu sein, mit anderen in Konkurrenz zu stellen. Wir verlieren oft so diesen Zugang zu den Rufen zur Natur, zu der Dankbarkeit für die Lebendigkeit, zur Ehrfurcht vorm Leben, zu dem Genießen eines Lächelns im Gesicht, die frische Luft. Ja, das hat ja erstmal alles mit mir zu tun. Ich darf mich im Leben nicht verlieren. Die Gefahr ist groß, und Lachen und Gähnen und Atmen, wie du es wunderbar gesagt hast, Silvia, führen mich wieder zu mir zurück, zu meinem wunderbaren Körper, der so viel spüren kann, der so viel Emotionen hat, der sich ausdrücken kann, der in Kontakt treten kann. Das ist ein Geschenk, das zu spüren mit so einfachen Dingen wie Gähnen, Atmen und Lachen.
Ja, und wenn man das weiß, wenn man diese Bewusstheit dafür hat, dann weiß man ja auch, wenn es noch so wirbelig um uns ist, was aktuell bei einem selber passiert, was in der Welt passiert oder was uns umtreibt, dass wir uns genau mit diesen einfachen Mitteln, ne, das haben wir ja immer dabei, wir brauchen ja kein Werkzeug, nichts, das haben wir ja alles immer dabei, wir können gähnen, lachen, atmen, wo immer wir sind, dass wir uns dann immer wieder einsammeln können, das ist doch großartig.
Ja, so ist es, genau das ist es, ja.
Peter, du hast super schöne Angebote, mittlerweile ja auch per Zoom. Ich bin in Bielefeld, du in Wien, trotzdem haben wir schon wunderbar zusammen gelacht über Zoom. Lieber habe ich es natürlich noch, wenn wir uns in Hornbad Meilenberg oder sonst wo live treffen. Aber es besteht die Möglichkeit, wenn interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen möchten, wo finden sie dich?
Also ich habe zwei Homepages, eine heißt www.kubasch.com, also C-U-B-A-S-C-H. Da steht sehr viel, was ich mache. Und dann habe ich noch eine kleine, die heißt www.atemzeit.at. Und man kann mir natürlich auch gern eine E-Mail schicken an peter@kubasch.com. Dann würde ich den Interessentinnen und Interessenten auch einmal Newsletter schicken, weil in dem kündige ich immer an, was für kostenlose Atemangebote ich mache.
Genau, du bist nämlich sehr großzügig und bietest auch einiges kostenfrei an.
Das hat sich in der Corona-Zeit unglaublich bewährt. Also ich habe das Gefühl, alles, was ich gelernt habe, das musste sich in dieser Zeit bewähren, weil ich wirklich viele, viele Leute, die unter Corona-Zeit vereinsamt sind, Ängste hatten, durch diese regelmäßigen, niederschwelligen Angebote, durch diese Zeit habe durchtragen können. Ja, das ist mir ganz wichtig, das auch sehr niederschwellig anzubieten.
Ja, genau. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Ne? Lachen, atmen, gähnen mindert auch Ängste. Ne? Wir werden freier im Kopf. Ne? Das sind auch noch Aspekte. Ja, wir könnten noch ganz viel weiter erzählen, aber ich muss jetzt den Bogen langsam schließen. Können wir noch mal ein extra Gespräch machen? Meine letzte Frage noch gerne immer. Welche Botschaft hast du noch für unsere Hörerinnen?
Die Botschaft wäre vielleicht, sich bewusst zu machen, dass Atmen so etwas Selbstverständliches ist, dass wir nicht drüber nachdenken. Dass Gähnen auch etwas ist, was wir unterdrücken. Dass Lachen so etwas Wertvolles ist. Dass wir das aus dieser Beiläufigkeit herausheben, für uns selbst den tieferen Wert, nicht nur den gesundheitlichen Wert, sondern den psychologischen und den sozialen Wert erkennen, den wir mit so einfachen Dingen haben, was wir da für uns tun, was wir da unter die Menschen bringen. Und ganz wichtig, dass das etwas ist, atmen, lächeln, lachen, gehen, was wir selbst dann, wenn wir im Rollstuhl sitzen oder dement werden oder ganz alt werden, das können wir bis zum Schluss. und wartet bitte nicht drauf, ganz am Schluss sagen, ja, jetzt könnte ich noch mal lächeln und lachen. Rechtzeitig diese Dinge kultivieren und unter die Menschen bringen.
Ja, das hört sich gut an. Da haben wir dann alle miteinander, man selber und alle Mitmenschen um uns herum, viel mehr Genuss und Gewinn von. Ja, danke dir für deine Worte. Ja, und ich wünsche allen Hörerinnen, dass du frisch und frei dein Gähnen und dein Lachen lebst und damit deine eigene Lebendigkeit verstärkst. Und was beim Atmen, da fällt mir noch ein Witz ein. Ein Reporter fragt einen 120-jährigen Mann, was ist Ihr Geheimnis, dass Sie so alt geworden sind? Der alte Mann antwortet, ach, wissen Sie, immer atmen, einfach immer weiteratmen.
Super.
Das ist ein guter Gesundheitstipp, ne?
Ja, herrlich.
Ach, lieber Peter, lass uns doch bitte noch eine Runde herzhaft zusammen lachen. Hast du Lust?
Ja.
Und die Hörer und Hörerinnen laden wir auch dazu ein, ne? Oh, herrlich. Ja, lieber Peter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht und es gibt so tolle Erkenntnisse, die du uns vermittelt hast. Danke, danke.
Liebe Silvia, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für die Einladung, danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, und in diesem Sinne, heiter weiter, ne? Hemmungslos lachen, hemmungslos gähnen, oh, und immer schön weiteratmen. Oh, tschüss, tschüss, auf Wiederlachen, weiter, weiter.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha